Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Guten Morgen.
Wirklich guten Morgen. Es ist 8 Uhr morgens. Wir sitzen auf unserer Couch und blicken auf das Schneetreiben.
Vor unserem Fenster. Es ist Winter.
Es ist wirklich früh für eine Edo-Couch. Ich glaube, wir haben noch nie um 8 Uhr morgens eine Edo-Couch aufgenommen.
Ja, aber wir haben einen schönen warmen Kaffee. Das ist ein angenehmes Licht. Das ist eine ruhige Morgenstimmung, bevor der Trubel im Büro beginnt und all die Aufgaben, die wir sonst zu bewältigen haben. Und deswegen freuen wir uns, heute hier zu sitzen und über den Begriff der Inszenierung miteinander zu reden.
Der hat sich die letzten Wochen so ein bisschen angekündigt. Und wir haben in der letzten Zeit uns ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen damit beschäftigt. Unter anderem waren wir gestern Abend bis spät auf Truth Social und TikTok und haben uns mal so angeguckt, wie sich die US-amerikanische Regierung so inszeniert. Und das war, wie soll man sagen, spannend.
Ja. Wobei ich sagen muss, es fällt einem nicht leicht, eine ruhige, abgeklärte, analytische Haltung dazu zu bewahren. Man könnte ja auch sagen, das ist ein entsetzlicher Haufen Mist, der in unseren Augen, ich glaube, das haben wir ja gemeinsam so gesehen, also absolut würdelos daherkommt für eine so wichtige politische Institution, in der es scheinbar keine Linie gibt, auch kein ästhetisches Programm, in der Besseres und Schlechteres, meistens sehr Schlechtes, zusammengerührt wird und irgendwie in allen Längen, Farben, Größen
in die Gehirne geschossen wird.
Genau. Und das erstaunt natürlich.
Ja, dass es so wirkungslos auf uns ist und trotzdem so wirksam ist.
Ja, es scheint offenbar hochwirksam zu sein. Auf uns ist es total wirkungslos, weil wir eine bestimmte ästhetische Erwartung haben. Macht lässt sich in unseren Augen viel besser, viel gelungener, viel emotionaler inszenieren und damit eine viel höhere Wirkung erzielen. Also alles, was Hollywood bei Propagandafilmen oder politischen Filmen jemals gemacht hat, ist wahrscheinlich immer alles um Längen viel, viel besser als dieser Schnipselwust, den wir gestern gesehen haben.
Und dann stellt sich natürlich direkt im Anschluss die Frage, was ist überhaupt Inszenierung? Wo steckt sie überall drin? In welchen Formen kommt sie daher? Was würdest du dazu sagen? Wo kommt's her? War's immer schon so? Gibt's Macht überhaupt, wenn sie nicht inszeniert wird?
Das sind sehr spannende Fragen. Ich versuche mal auf zwei, also auf die zwei Zentralen einzugehen. Das erste ist, es ist natürlich auch ein uralter Begriff und eine uralte Vorstellung, die sich damit verbindet, nämlich etwas zu nehmen und es in einen Rahmen zu setzen, es auf eine Bühne zu bringen, es zu präsentieren, es auszustellen, es auf eine bestimmte Art und Weise auszustellen. Auch die alten Griechen kannten dieses Wort schon und sie waren natürlich auch schon große Meister der theatralen Inszenierung. Da vermuten wir das Wort ja zuallererst auch heutzutage. Es spielt in der Politik immer schon eine übergroße Rolle. Das mag manchen überraschen, weil man ja manchmal den Eindruck hat, auch durch den wilden Medienwust, der uns heutzutage umgibt, das sei etwas Neues, Dinge zu inszenieren. Das ist es natürlich gar nicht. Also man darf nicht den Fehler machen zu glauben, da gibt es so eine Welt vor uns, die war nur authentisch, ich setze das Wort mal in Anführungszeichen, echt, real. Und dann kamen so Leute, die so das alles nach hinten drängen und nur noch Inszenierung machen. Beides hängt natürlich miteinander zusammen. Ich brauche etwas, das ich auf die Bühne stelle. Aber auch das ist, also da kann ich ja auch schon auswählen, was das eigentlich sein soll.
Was sich schon verändert hat, ist sozusagen die Dichte der Bühnen Und die Möglichkeiten, wie auf diesen Bühnen ausgestellt werden kann. Also auch die technisch-medialen Möglichkeiten sind natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten explodiert.
Ja.
Das wäre der Unterschied.
Ja. Nun kann man tatsächlich sagen, dieses Thema ist sehr stark in unserer Gegenwart, eben wegen dieser vielen Bühnen und der Einfachheit von Inszenierung heutzutage.
Der Dauerpräsenz.
Also der Dauerpräsenz. Und jeder kann im Grunde, wenn er nicht völlig vertrottelt ist mit irgendeinem technischen Mittel, sich selber oder irgendetwas, was er gerade ausgewählt hat.
Auch wenn er völlig vertrottelt ist,
ja,
vor allem dann.
Und wahrscheinlich auch gerade dann, kann er etwas inszenieren und kann es auch anderen zeigen. Und hat immer potenziell die Möglichkeit, das sehr vielen Leuten auch öffentlich zu zeigen.
Ja.
Also wir bauen alle unsere eigenen Theaterbühnen und werben darum, dass möglichst viele Leute in unsere Vorstellungen kommen, um zu sehen, was wir mitzuteilen haben. Und trotzdem kann man sagen, jedes Zeitalter hat ja so eine bestimmte Prägung häufig auch im Nachhinein bekommen. Im 18. Jahrhundert sprachen die Intellektuellen vom tintenklecksenden Säkulum. Also wer was galt oder gelten wollte, der schrieb, der war der fleißige Arbeiter am Schreibtisch mit der Feder und dem Papier und er musste ununterbrochen Dinge aufschreiben und publizieren und zum Lesen geben und so weiter. Und jetzt könnte man heute sagen, wir sind das Inszenierungszeitalter. Das drückt sich so in diesem Spruch aus, den man ja häufig hört. Es zählt nicht das Erreichte, sondern es reicht das Erzählte. Das ist sozusagen das...
Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Schon in diese Richtung Propaganda. Es muss ja alles echt sein. Und dann habe ich mich heute in der Früh mit Claude unterhalten, was wir in letzter Zeit ja sehr gerne tun.
Unglaublich gern.
Unglaublich gerne. Und da haben wir miteinander rausgearbeitet. Inszenierung ist keine Ausnahme, sondern die Bedingung von Gesellschaft. Und dazu sagte mir, also wir haben uns so ein bisschen hin und her unterhalten, ohne Inszenierung kein geteilter Sinn. Rituale, Sprache, Gesetze, Währung, alles sind kollektive Inszenierungen, denen wir gemeinsam Wirklichkeit zuschreiben. Das ist nicht Täuschung, das ist Kultur. Und wenn ich so an die Inszenierungsgeschichte rangehe, wird es natürlich analytisch viel interessanter. Wenn ich das erstmal als so.
Das ist alles völlig richtig und das gibt nochmal die Möglichkeit, weil du auch nach dem historischen Hintergrund gefragt hast, das nochmal wirklich deutlich zu machen. Eine der bekanntesten, größten, schönsten, bedeutsamsten Inszenierungen, die wir aus der Geschichte kennen, ist die Inszenierung des Absolutismus.
Das Staatstheater.
Ja, es gibt keinen absoluten Herrscher. Was soll das eigentlich sein? Das kann man Leuten nur vermitteln, wenn man eine große Theaterbühne aufbaut.
Indem sie sehen, spüren und riechen können.
Ja, und der das natürlich am besten konnte, war der 14. Ludwig. Der hat dann eine riesige Theaterbühne geschaffen mit diesem Schloss in Versailles und den Gärten und all dem, was da auch sozial organisiert jeden Tag auf die Bühne gestellt wurde. Und das unterstreicht das, was du sagst. Nur das hat dazu geführt, dass man die Macht glaubte, die unendliche Macht, die damit präsentiert werden sollte, dass man ihm folgte, dass er Armeen nach Europa führen konnte, dass er über lange Zeit sein System sozusagen der Unabhängigkeit von anderen Gewalten im Staat sozusagen aufrechterhalten konnte. Das kommt alles daher, dass ihm sozusagen früh der Hofstaat beim Aufstehen zusah.
Aus der Inszenierung?
Aus der Inszenierung.
Folgt echte Macht.
Folgt echte Macht.
Sich die Bedingung
für
echte Macht.
Also das ist immer, sieht man daran, auch ein zweiseitiger Prozess. Aus der Inszenierung entsteht Reales und aus dem Realen wieder der Anstoß für Inszenierung. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Und das ist übrigens bei allen anderen übergreifend schwierigen Begriffen, um das mal so auszudrücken, natürlich auch so. Hm. Ja, Macht kann ich nicht sehen, die kann ich nicht anfassen, die kann ich nirgendwo kaufen.
Muss ich sie sichtbar machen.
Ja, ich muss daran glauben und dafür brauchen Menschen die Sichtbarmachung. Und das ist bei allen anderen Begriffen dieser Art ja auch so. Ja, also Staat, Nation, auch die Nation kann ich nirgendwo kaufen. Die ist kein Produkt, die kann ich nicht anfassen. Ich kann sie nicht essen, ich kann nicht reinbeißen. Nichts von all dem. Also das ist etwas, was sich zwingend und was sich nur exemplifiziert oder realisiert in der Inszenierung.
Ich kann aber so ein buntes Tuch, so einen Fahnenmast hochziehen und dazu salutieren und Musik spielen.
Ja, das ist sozusagen eine schöne analytische Ebene, die man durchaus mal mit im Blick behalten muss, weil wir ja immer schon eigentlich daran gewöhnt sind, diese Inszenierungen zu akzeptieren als etwas Normales oder als etwas, was wir auch erwarten, dass wir selten hinterfragen. Und man kann es noch deutlicher machen und sagen, also die Staats- oder die Nationsinszenierung funktioniert damit, dass jemand in bestimmten Maßen drei, vier oder zwei oder eine Stoffbahn aneinander näht in verschiedenen Farben. Mhm. Und sie anderen in die Hand drückt und ihm sagt, diese Stoffbahnen sind ganz wichtig. Das ist ja also real, sage ich mal, also an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Es wirkt.
Ja, es wirkt.
Leute glauben an die Stoffbahn. Das ist ja auch das, was wir gestern Abend gesehen haben. Ohne den überbordenden Einsatz von Stoffbahnen, der Fahnen. Der nationalen Symboliken geht es nicht. Mhm. Und das zeigt, wie wirkmächtig und damit tatsächlich auch dann am Ende wieder real zum Beispiel Macht eben sein kann.
Mhm. Die Macht entsteht im Endeffekt dann durch die Reichweite der Inszenierung. Weil wir beide könnten uns jetzt auch ein paar Stoffbahnen zusammennähen und die vorm Haus hissen. Und dann könnte man noch ein Instagram-Reel drüber machen. Und es würden sogar ein paar hundert Leute sehen oder vielleicht sogar ein paar tausend. Aber da wäre dann ein Ende sozusagen. Das heißt, Macht entsteht heute und damals durch die Reichweite der Inszenierung. Wie viele Leute kann ich damit erreichen und sie damit glaubwürdig machen? Oder ist das anders?
Das ist genauso. Die Inszenierung von Versailles wäre völlig nutzlos gewesen, wenn sie nicht eingebettet gewesen wäre in eine Industrie der Verbreitung. Die Manufakturen, die Académie Française, das sind alles Institutionen, die diese Botschaft mit allen auch medial zur Verfügung stehenden Mitteln in die Welt trugen. Auf Gobelins, auf Ölgemälden, auf geprägten Münzen, in Druckerzeugnissen. Also alles, was man nur nutzen konnte, also tatsächlich ein ausgefeiltes Merch-Konzept, wenn man so will. Heute macht man das mit Kugelschreibern und Magerkappen.
Kappen, ist ganz großes Ding.
Dieses Prinzip ist nicht neu und sehr bekannt. Und damals wurde es auch schon sehr erfolgreich eingesetzt.
Es ist kein Zufall, dass jeder europäische Herrscher auch so ein kleines Versailles haben wollte.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Es hatte am Ende die Wirkung, dass das Modell sehr erfolgreich exportiert werden konnte. Selbst der kleinste deutsche Herrscher, dem natürlich klar war, dass er keine Ressourcen hat wie das große Frankreich, wollte am Ende genau diese Inszenierung und zwar nicht nur aus modischen Gründen, aus Eitelkeitsgründen, ach, die anderen machen das auch, ich muss das auch machen, sondern weil ihm bewusst war, dass das die Methode der Zeit ist, um Macht zu inszenieren. Und deswegen hat jeder, der eigentlich immer noch nur auf der Burg seiner Vorväter lebte, vor dem Felsen, auf dem die Burg steht, einen kleinen Barockgarten anlegen lassen, und Zelte aufstellen lassen und Theatervorführungen inszenieren und so weiter.
Spiegelsaal war so ein Thema.
Spiegelsaal war ein Thema. Inszenierung. So, jetzt ist aber, also so weit, so gut. Trotzdem, wir haben ja Fehlgefühle dabei. Mhm. Das ist ja auch das, was uns gestern bestimmt hat.
Ja.
Also die Erwartungen, die ich habe, wenn ich Politik inszeniert sehen möchte, und ich lasse jetzt tatsächlich mal weg, in welche Richtung. Also welche Art von Politik?
Mhm. Egal.
Egal. Also wir reden nicht über die Inhalte dessen, was Donald Trump macht, sondern es geht um die Art der Inszenierung. Das hinterließ uns merkwürdig, mit einem merkwürdigen Fehlgefühl.
Genau, also wir waren vor allem auf dem offiziellen The White House Channel bei TikTok unterwegs. Ja. Also das, was das Weiße Haus offiziell von sich gibt.
Ja, und da würden wir sagen, das ist deutlich Unterniveau, das ist würdelos, das entspricht nach unserem Dafürhalten ja auch nicht der Macht der Institution. Also die Inszenierung passt für uns nicht zu dem, was die Institution ist und kann.
Was wir der Institution zuschreiben.
Was wir zuschreiben. Naja, im Weißen Haus werden gewaltige Kräfte bewegt.
Ja.
Wirtschaftliche, militärische. Das spielt ja bei diesen Inszenierungen auch eine Rolle.
Ja, ja, absolut.
Also militärisches, ja, da Kampf, gar nicht Hubschrauber.
Hubschrauber und Flugzeuge genau, gestartet werden. Ja,
permanent, also das Wort Militarismus ist tatsächlich also sehr angemessen.
Trotzdem haben wir uns dann die Frage gestellt, welche Art von Inszenierung sehen wir dann? Hat es was Faschistoides oder ist es ganz was anderes? Es hat sicherlich so auch so faschistoide Tendenzen in der Darstellung, aber nicht in der Konsequenz, oder? Mhm.
Ja, was man auf jeden Fall sieht, ist lächerliche, maßlose, peinliche Selbstüberschätzung. Auf eine unangenehme Weise das eigene überzubetonen, sich selbst eben die allergrößten Fähigkeiten zuzuschreiben.
Das wäre aber wieder, würde ja in eine faschistische Inszenierung gut passen.
Das passt da ganz gut rein.
Auch der Personenkult
würde der Personenkult,
sehr gut reinpassen.
Ja, das sind durchaus Elemente. Sie werden erstaunlich unorchestriert eingesetzt. Also da würde ich sagen, da dürfte man durchaus mal in die Schule von Versailles gehen. Wir haben das besser gemacht.
Das war konsequenter.
Das war konsequenter, das war geplanter, das war wirksamer, das war nicht so wild. Heute dies und morgen jenes oder ja in dieser Minute dieses und 5 Minuten später schon wieder was ganz anderes. Denn weil du nach Faschismus fragst, zum Faschismus gehört für mich auch immer, dass die Gesellschaft als formiert gezeigt wird. Und da reicht es nicht, sozusagen unterwürfige Untertanen aller Couleur zu zeigen, sondern diese Untertanen, die müssen gleich aussehen. Die müssen in Reihe und Glied stehen. Die müssen in Massen gezeigt werden. Und zwar nicht in persönlichen, geformten Darstellungen. Ja,
also der Unterschied sozusagen zu diesen faschistischen Systemen, die wir jetzt im Kopf haben, Deutschland in den 30er, 40er Jahren, ist natürlich, da war das Kollektiv das Erstrebenswerte. Und in dieser Art von Inszenierung ist natürlich das Individuum immer noch der zentrale Punkt. Jeder dieser MAGA-Anhänger ist ja total individualistisch und hat ja seines eigenes Glückes schmied.
Ja.
Und er hat ja nicht das Kollektiv im Kopf, sondern sein eigenes Vorankommen und sein persönliches Geld verdienen.
Ja, das könnte genau aber dann auch einer der Unterschiede sein. Es geht also nicht um die Formierung einer Gesellschaft, auch mit staatlichen Mitteln oder im staatlichen Sinne. Das passt ja auch zu dieser Bewegung, die ja den Staat eigentlich ablehnt und ihn abschaffen möchte. Sondern es geht um eine sehr starke moralische Entgrenzung, die diesen Individualismus auf eine neue Ebene hebt. Und die am Ende dann natürlich dazu führen könnte, dass sich eine übergreifende Gemeinschaft, ein übergreifendes Gemeinschaftsdenken eigentlich auflöst. Mhm. Wir hatten eben das Beispiel Haiti. Das ist ja einer von diesen Staaten und das Wort ist eben falsch. Weil es gibt diesen Staat so nicht mehr, das gibt es schon sehr lange so nicht mehr. Da sieht man sozusagen die Entwicklung einer Gesellschaft von einer Diktatur zu einer regellosen, individualisierten, mit mafiotischen Zügen bestimmten
Warlord-Gesellschaft.
Genau, Gesellschaft. Und auch das Wort Gesellschaft wäre eben falsch, weil diese Gesellschaft muss irgendetwas zusammenhalten. Das sind eben nur noch einzelne Wesen, die zufällig auf diesem Lande herumlaufen und sich in Gruppen bilden, aus Notwehr oder weil sie in Gruppen andere Gruppen angreifen und ausplündern können. Mhm. Aber es ist sozusagen die Rückkehr in einen Naturzustand.
Ob das der Naturzustand ist, ist natürlich immer die große Frage. Da gibt es jetzt Leute, die würden dem widersprechen. Sondern dieser Zustand wurde so erschaffen von Leuten mit maximalen persönlichen Gewinnstreben.
Ich wollte ja mal klug wirken und wollte die Philosophie zitieren an der Stelle. Ja. Das ist ja eine alte Figur da. Also der Austritt sozusagen aus dem natürlichen Zustand in irgendeinen geordneten zivilisatorischen gesellschaftlichen Zustand, weg von dem Homo hominem lupus.
Ja, da würde jetzt der Bregmann sagen, die Geschichte stimmt überhaupt nicht. Diese ganze Hobbes-Nummer ist totaler Unsinn. Der Mensch ist im Grunde gut. Mhm. Und wenn er in Anführungszeichen böse wird, hat es damit zu tun, dass er von außen dahin beeinflusst wird. Mhm. Und zwar mit dem Argument, wenn du das und das tust, ist es gut für dich und deine anderen um dich herum.
Mhm. Kann man gut daneben stellen. Ist übrigens eine sehr viel sympathischere Variante als sozusagen die Annahme, dass wir, weil wir von Hause aus sozusagen problematisch sind, schlecht sind und zu Gewalttätigkeit neigen, das Korsett einer zivilisatorischen, von Gesetzen stabilisierten Ordnung brauchen, die auch permanent aufrechterhalten werden muss, im Kampf aufrechterhalten werden muss. Ja. Und deswegen haben wir Sicherheitskräfte, deswegen haben wir Polizei und Ähnliches, damit das nicht alles entgleist.
Genau, also es verändert schon sehr viel von auf einen Blick auf eine Gesellschaft.
Ja.
Darum würde ich auch tatsächlich an der Stelle mal dieses Buch Im Grunde gut von Herrn Bregmann wirklich empfehlen. Das hat mir bei Jahren gelesen. Und dann nochmal gelesen. Sehr spannend, verändert einiges in der Sicht auf die Dinge. Mhm. Wenn man nicht mehr davon ausgeht, dass es muss auf jeden Fall ein großes machtpolitisches Korsett waffenstarrend außenrum geben, weil sonst bricht sofort jeder bringt jeden um aus. Wenn ich mal davon nicht ausgehe, verändert sich einiges.
Beide Sichtweisen sind sehr stark bis in die Gegenwart hinein. Oder nee, andersrum, eigentlich ist die davon ausgeht, dass der Mensch ein problematisches Wesen ist, die viel stärkere, die viel bedeutendere immer gewesen. Mhm. Und das hat natürlich auch mit unseren religiösen Prägungen zu tun. Das hat mit der Erbsünde zu tun und so weiter.
Das passt wunderbar rein.
Wir sind also sozusagen verdorben von Anfang an.
Wir können auch gar nichts dagegen tun.
Und man muss uns unter Kontrolle halten.
Ja, Gott sei Dank ist jemand da, der uns Gott sei Dank unter Kontrolle hält.
Ja, ein Bild, über das man auf so einer philosophischen Ebene wie wir jetzt oder soziologischen Ebene reden kann, das uns aber auch, und dann kommen wir wieder zurück zum Thema, in den Inszenierungen und in den Reden, in den Sichtweisen über das, was wir sind und was uns prägt, was uns auch historisch prägt, permanent öffentlich sehr beschäftigt. Ja, also es gibt ja dieses Bild, gerade in der deutschen Gesellschaft, nach all den Krisen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts, nach all den Verbrechen, die Deutschland ausgelöst hat, dass man eben dem Deutschen nicht trauen könne, dass er ein problematisches Wesen ganz besonderer Art sei, dass der Firnis der Zivilisation sehr dünn sei, dass man diese Decke schnell wegziehen könnte. Der Schoß ist furchtbar noch, aus dem das Koch von rechts bis links. Mhm. In der öffentlichen Debatte scheint das Gesetz zu sein. Und es wäre natürlich eine andere Sichtweise, wenn man sagen würde, wir müssen das aber interpretieren unter der Annahme, dass Menschen nicht von Hause aus schlecht sind, sondern dass sie gut sind und dass sie zu Verbrechen durch ganz andere Faktoren kommen.
Mhm. Naja, wir müssen, glaube ich, schon davon ausgehen, dass der klassische Anhänger des Nationalsozialismus fest davon überzeugt war, das Gute und Richtige zu tun. Für seine Volksgemeinschaft, wenn sozusagen das der Wert ist, den ich definiere, dann sind alle Leiden und alle Herausforderungen gerechtfertigt, um das Gute für mich und meine Gemeinschaft zu erreichen. Das klingt für uns heute so absurd, wenn SS-Leute sagen, und dann haben wahnsinnig viele Leute erschossen und sind trotzdem anständig geblieben.
Heinrich Himmler, ja.
Stell dir vor, du meinst es wirklich ernst.
Ja. Der echte Nationalsozialist sozusagen, also der ist, glaubt, ich weiß gar nicht, wie viel es davon gab.
Aber auch alle, die mitgemacht haben.
Ja, da würde ich eben sagen, da gibt es natürlich auch viele Opportunisten, die wissen schon, was eigentlich, also was gut und schlecht ist, aber sie ziehen ihren Vorteil aus
auf
dem,
jeden Fall.
Was sie tun.
Sicher.
Und schließen sich dem halt an dann. Ja. Also und sind deshalb auch, nachdem es vorbei ist, schlüpfen sie in eine andere Rolle, eine andere Inszenierung.
Andere Inszenierung.
Und sagen dann, ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Wir haben uns danach deutsche Inszenierungen von Politikern angesehen. Und wie sich die inszenieren in der Öffentlichkeit und was die so machen. Das ist, vorsichtig formuliert, ganz, ganz anders als der The White House Channel auf TikTok. Was können wir daraus lernen? Olaf Scholz und die berühmte Aktentasche.
Daraus kann man lernen, dass Olaf Scholz kein Bewusstsein über die Wichtigkeit von Inszenierung hatte.
Oder glaubte, beziehungsweise Agentur ihm Glauben gemacht hat,
ja,
dass diese Art von Inszenierung die konsequente für ihn und damit die authentischst mögliche ist und dadurch glaubwürdig sein könnte.
Ja, aber Menschen werden nicht durch die Einsilbigkeit und ästhetische Anspruchslosigkeit von Bürokraten politisch geführt, sondern durch Leute, die, wie man so schön sagt, die Fähigkeit haben, eine Rampensau zu sein.
Die haben wir dann auch gesehen, natürlich. Also das wäre sozusagen, wie gesagt, das Aktentaschenvideo, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Dachte ich, ich hätte die Satire-Version davon erwischt, war aber dann das Original. Mhm. Und das denke ich mir bei dem anderen sozusagen, dem König der politischen Social-Media-Inszenierung Deutschlands,
der Wurstspezialist. Markus Söder. Ja, der Wurstspezialist, ja.
Wo man auch irgendwie, das ganz anders ist, aber wo man auch irgendwie ratlos davor steht und sich überlegt, wofür und warum diese Art der Inszenierung.
Ja, und dann kann man es eben eine Stufe höher heben und sich tatsächlich fragen, wozu wird diese Inszenierung eingesetzt? Sie wird dazu eingesetzt, den Laden zusammenzuhalten und zwar in den Formen und mit den Erwartungen der Zeit. Und jetzt mag es Leute wie uns geben, die sagen, die Aktentasche ist mir zu trocken, zu bieder. Und der wild aussehende Norweger-Pullover mit einem Ministerpräsidenten, der gleichzeitig in eine Wurst beißt, ist mir zu... Naja, such dir das Wort aus.
Ja, such dir irgendein Wort aus.
Also man könnte sagen würdelos oder anspruchslos. Nur der Unterschied ist, diese Inszenierung mit der Wurst, die ist unglaublich erfolgreich. Sie trifft ein Bedürfnis, sie inszeniert eine Marke, sie macht den Mächtigen sichtbar, sie gibt einen Führungspunkt ab. Und man könnte eben sagen, das ist eine der gelungensten politischen Inszenierungen unserer Zeit. Denn was erwartet man denn von einem Ministerpräsidenten eines Bundeslandes in Deutschland? Dass er selbst die Gesetze im Kopf hat, durchdenkt, aufschreibt und sie mit den Abgeordneten des Parlaments in kleinen Runden diskutiert, um die bestmögliche Lösung zu finden?
Ich hätte so naive Vorstellungen, ja.
Ich würde aber missachten, oder das würde jedenfalls geringer werten, dass wir natürlich einen riesen politischen Apparat haben. Es gibt Ministerien, es gibt Beamte, es gibt Juristen. Die können das alles im Zweifelsfalle natürlich viel besser als die Führungsfigur. Mhm. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Führungsfigur tatsächlich auch die Aufgabe hat, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Und zwar den eigenen Parteiladen, genauso wie den gesellschaftlichen Laden, der drumherum ist. Also ich muss die Wähler finden und beeinflussen und mit einem Gefühl versorgen, das dazu führt, dass sie bei der nächsten Wahl bei mir ein Kreuz machen. Und das ist bei Olaf Scholz, also da kann man das, ja, gibt's ja keinen Zweifel drüber, das ist komplett gescheitert. Also die Aktentasche führt nicht dazu, dass mich Leute wählen.
Aber Wurst essen schon.
Wurst essen schon. Viele Leute essen Wurst. Und sie schmeckt ihnen.
Ja, da kann es ja nicht falsch sein.
Und da kann es ja nicht falsch sein. Ja, ja, so einfach ist es. Das schließt übrigens den Kreis hin zu unserem ersten Beispiel. Wenn Leute in Amerika, weil sie auch alle in ihren Vorgärten ganz viele Fähnchen haben, weil sie zum Teil für, naja, europäisches Verständnis wildes Zeug reden, weil sie die Hingabe, weil sie das Religiöse so mögen, weil sie immer irgendwie einen Anführer brauchen, egal an welcher Stelle oder wo der jetzt herkommt. Ja, also, und es wird ihnen gegeben, dann sind sie politisch formiert sozusagen. Und man sollte es nicht geringschätzen übrigens, ja, weil wir hatten ja gestern auch das Beispiel sozusagen von Gerhard Schröder, bei dem viele andere Faktoren, die eben auch wichtig sind, sozusagen zusammenlaufen.
Ja.
Ja, jemand, der die Rampensau ist, ganz ohne jeden Zweifel. Er kann ohne Zettel oder irgendeine Vorbereitung auf eine Bühne gehen und kann ein Publikum, das nach Tausenden sich bemisst, in zweistündiger, faszinierender Rede auf seine Seite bringen.
Ja.
So. Er kann und er hat keine Scheu davor, sich als Anführer zu zeigen.
Ja.
Hemdsärmlich, von unten gefilmt, nur im Hemd, verschwitzt, mit ausdrücklichen Gesten ins Publikum hinein. Er hatte keine Schwierigkeit damit, sozusagen die politische Führung, die sich in der Art seiner Gesetze exemplifiziert, auch deutlich zu machen. Nämlich, wir machen tiefgreifende Reformen. Wir machen das gesamte Land besser, funktionierender. Das wird Probleme bereiten. Und ich stehe ganz offen dazu, dass das für viele von euch Probleme machen wird. Ihr könnt mich dafür angreifen, das wird mich nicht beeinflussen. Ja, kommt nur. Ja, kommt. Ich rede offen darüber. Und das ist sozusagen, da kommen so Dinge zusammen, die einen politischen Führer kennzeichnen.
Schon. Das wäre trotzdem interessant gewesen zu sehen, wenn Schröder in den Inszenierungsmedien nicht mehr Bildbums und Glotze gehabt hätte, sondern TikTok, Instagram und YouTube, wie Schröder da agiert hätte. Also ich hätte eine Vorstellung, aber es wäre vielleicht noch deutlicher, als wir uns jetzt so gerade vorstellen, oder?
Ja. Ich hätte jedenfalls keinen Zweifel, dass er auch das Medium angemessen bespielt hätte. Und weit weg von der Aktentasche jedenfalls.
Gut, also, wir stellen fest, in Geschichte und Gegenwart ist alles Inszenierung, auch jeder Einzelne von uns sozusagen inszeniert sich. Und dann hat mir Claude noch was mitgegeben. Und also wir haben uns gegenseitig dahin gebracht. Die neue Medienkompetenz ist die Inszenierungskompetenz. Wenn wir also akzeptieren, dass alles Inszenierung ist, dann ist die wichtigste Bildungsaufgabe nicht mehr erkenne die Lüge, sondern verstehe die Grammatik der Inszenierung. Wie funktioniert sie? Wer profitiert? Welche Gefühle produziert sie? Und warum?
Das ist unglaublich wichtig. Weil eines der Probleme, die wir ja häufig haben, die Menschen, glaube ich, immer schon hatten, auch wenn sie irgendwelche Inszenierungen gesehen haben, wenn sie ins Theater gegangen sind, bestand ja immer schon darin, dass sie nicht wissen, woher die Wirkung kommt.
Wenn ich es nicht verstehe, ist es besonders wirkmächtig.
Und das ist natürlich Absicht von den Machern, die, das war auch bei den, oder ist heute noch bei den Theatermachern natürlich auch das Programm, überrasche die Leute so, dass sie nicht wissen, was ihnen, warum ihnen das gerade um die Ohren fliegt. Genau. Dass sie beeindruckt sind, dass sie erschüttert sind.
Noch extremer im Film. Da hat Hollywood natürlich eine absolute Meisterschaft in dieser Art von Inszenierung.
Das ist aber heute natürlich dann in so einer Inszenierungswelt, wo wir von diesen ganz vielen Bühnen umgeben sind, schon eine zentrale Aufgabe, weil weil es ja um eigentlich am Ende um einen Freiheitskampf geht. Es geht um unser Bestehen, um unser Überleben. Also entweder man geht...
Wer ist uns? Wer ist wir?
Also wir, also jeder Einzelne von uns. Okay. Entweder wir gehen alle auch in diesen Inszenierungen unter, weil die ja so mächtig sind, weil da Dopaminsucht ist, weil da Abhängigkeit ist, weil wir das stundenlang alles ansehen. Wir können, es gibt Menschen, die nichts anderes mehr tun können, als 24 Stunden am Tag irgendwelche Videos zu sehen,
Inszenierungen
zu sehen, alles im 5-Sekunden-Takt oder so. Und wenn wir nicht alle in diesem Strudel verschwinden wollen, dann müssen wir wissen, wie wir aus ihm rausschwimmen könnten. Und dazu brauche ich Technik, dazu brauche ich eine bestimmte Methode.
Hintergrund ist auch ein bisschen, wir arbeiten gerade an einem Lernmodul für Schüler zum Thema Social Media mit besonderem Fokus auf Politik, auf TikTok oder wie wir es nennen, Politiktok.
Politiktok.
Und darum beschäftigen wir uns diese Fragen und wie kann ich sozusagen junge Menschen dazu befähigen, mit welchen Methoden, mit welchen Medien hinter Inszenierungen blicken zu können, sie zu erkennen, die Typen der Inszenierer, die Methoden der Inszenierer zu verstehen, weil danach die Welt ja schon irgendwie eine andere ist, wenn ich das einmal grob verstanden habe, oder?
Ja. Wie sieht denn die Bühne aus, die du baust, um wirksam zu sein zwischen all diesen anderen beeinflussenden TikTok-Bühnen, der Annahme, sich hingeben zu können, dass man da eine Wirksamkeit entfaltet? Wie muss diese TikTok-Aufklärungsbühne aussehen?
Sie muss wahrscheinlich auch mit den Methoden und Mitteln von TikTok agieren, also diese Buntheit, diese Knalligkeit, diese Schnelligkeit, und sie dann aber brechen. Also erstmal so auch so zu agieren und dann auf einen Stopp-Knopf zu drücken und zu sagen, was ist denn jetzt gerade passiert? Was ist auf der Soundebene passiert? Was ist auf der Bildebene passiert? Was ist auf der Schnittebene passiert? Und dann ist wahrscheinlich so, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass da Schnitte drin sind. Ah, da sind Schnitte drin. Schnitte machen, also Folgendes. Ah, Musik. Ah, wichtig. Warum ist da Musik drunter? Warum ist unter jedem Video aus diesem White House Channel irgendwas ganz Flottes, auch super Modernes, irgendwas mit Beat und Vollgas und so drunter, was drunter sonst gar nicht wirken würde? Also diese einzelnen Methoden auseinanderzulegen, sie sichtbar zu machen, also von dieser Emotionsebene auf eine Kognitionsebene zu bringen. Und in dem Moment, wo ich diese Dinge sehen und benennen kann, ist, glaube ich, schon vieles anders, als wenn ich einfach nur emotional konsumiere.
Glaubst du, dass du mit diesem Aufklärungsweg Erfolg haben kannst? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Kampf gegen die Windmühlen nicht zu bestehen ist und wir am Ende doch da landen, zu sagen, wir verbieten einfach Social Media für bestimmte Altersgruppen, oder?
Da würde ich sagen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich bin inzwischen, würde ich sagen, einigermaßen überraschenderweise, aber so wie diese Plattformen derzeit agieren und wie sie gebaut sind als bewusste Suchtmaschinen, würde ich sagen, man sollte sie auf gar keinen Fall auf Kinder und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter loslassen. So wie sie jetzt gebaut sind, würde ich sagen, unter 16 auf jeden Fall verbieten. Nevertheless sollte man dann auch einem 16-Jährigen wieder die Möglichkeiten der Analyse dieser Plattform, weil was sehen wir auch, Erwachsene sind natürlich da überhaupt nicht immun gegen sowas. In gar keiner Weise. Also die Generation unserer Großeltern sind ja inzwischen die, Anführungszeichen, Handysüchtigsten, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Die sind zum Teil vollkommen abhängig. Ja.
Vollkommen abhängig, ja. Weil sie auch gar keine Mittel haben, um zu verstehen, was da für die ist. Sowas wie Instagram.
Ja.
Völlig undurchschaubar, aber unfassbar süchtig machend. Also würde ich sagen, lass uns mal diese ganzen Kinder aus dem System rausnehmen und sie dann aber wie mit einem, ja, das klingt jetzt wieder so bürokratisch, aber im Endeffekt wie mit einem Führerschein darauf vorbereiten, was da kommt. Also du kannst nicht, ohne zu verstehen, wie so eine Plattform ist. Ich würde sie danach auch übrigens zwingend regulieren. Also ein Algorithmus, der auf Verweildauer optimiert ist, muss verboten sein. Den darf es nicht geben. Und trotzdem würde ich sagen, danach, wenn ich da reingehe, müssen Aufklärungsmaßnahmen für wie funktioniert das, mit welchen Mitteln funktioniert das, wie kann ich mich dagegen wehren etc. ein wichtiger Bestandteil dessen sein müsste, unbedingt.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Kontext, den du gerade geschildert hast, dass die Dinge so zusammengehören.
Ja.
Weil wir haben ja auch eine Debatte im Land von verschiedenen Stellen und natürlich verschiedenen Interessenten, wo es um Social-Media-Verbot geht, sollte man oder sollte man nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden häufig bei diesen Angeboten nicht über eine etwas schnellere Abfolge bunter Bilder,
nein,
sondern wir reden über Sucht.
Algorithmisch erzeugte Sucht.
Wir reden über Heroin. Vielleicht sollte man das mal so sagen.
Jetzt bist du auf dem Jens Spahn-Niveau, Entschuldigung, aber es ist...
Ja. Also wir reden über Heroin.
Es ist schon so, geht schon in die Richtung.
Genau. Und so wie jeder von uns sagen würde, also eine vernünftige Politik würde wahrscheinlich dahin tendieren, Heroin vom Markt zu nehmen und zu verbieten mit den Mitteln, die man so hat, sollte man also dringend auch darüber nachdenken. Aber
es ist das Gleiche wie bei Heroin. Es gibt den Leuten was, was sie vermissen im Leben.
Ja, genau.
Also nicht Heroin ist das Problem, sondern der Mensch, der sozusagen zum ersten Mal Liebe spüren möchte.
Ja.
Warum hat er das vorher nicht getan?
Genau.
Da ist sozusagen, da liegt das Problem.
Das unterscheidet uns dann wahrscheinlich auch wieder von Jens Spahn und diesen konservativen Debatten, die ja immer sozusagen dieses Bild erzeugen, wir könnten in eine Welt zurückkehren vor dieser Medialität. Und das ist nicht denkbar. Aber wir müssen lernen, mit ihr umzugehen. Wir müssen sie so gestalten, dass sie uns nicht süchtig macht, dass sie unsere Prinzipien achtet und realisiert. Das ist absolut möglich.
Wir kennen Social-Media-Plattformen, die nicht so sind.
Ja.
Vor 15 Jahren
war
Twitter einfach nur ein Post nach dem anderen, algorithmisch ungesteuert. Und nach jedem 10. Post gab es Werbung.
Ja.
Dann sage ich so, ja, okay.
Ja.
Das ist also sozusagen der Preis, den ich dafür zahle, dass ich eine nicht auf mich zugeschnittene, sondern einfach irgendwie ausgespielte Werbung und das finanziert die 10 unkuratierten, sondern einfach nach dem, wie sie gepostet wurden, der Zeit nach in meinem Feed gespülten Dinge. Und ich sage, das ist ja eine sinnvolle Sache, da verbinde ich mich mit den Leuten und den Ideen, die ich spannend finde. Da kriege ich auch mal was Neues. Das ist ja, dem ist ja nichts Negatives abzugewinnen. Also es geht. Das ist eine technische Einstellung.
Ja.
Gut. Social-Media-Inszenierung.
Social-Media-Inszenierung, ja.
Da kommen wir dann direkt in den letzten Teil, nämlich zu uns. Wir inszenieren uns natürlich auch.
Ja.
Zum Beispiel über sowas wie die Meta-Couch oder die Edo-Couch oder einen Podcast. Oder wir haben natürlich auch Social-Media-Auftritte und wir bespielen eine Homepage, in der wir uns selber darstellen. Machen wir das bewusst? Wie bewusst machen wir das? Natürlich machen wir das bewusst.
Es ist uns bewusst, dass es wichtig ist und wir machen es auch tatsächlich bewusst. Das hängt auch damit zusammen, dass wir, glaube ich, auch ganz persönlich ein Bedürfnis haben, wie viele, viele andere ja auch, nämlich in einer bestimmten Weise öffentlich zu erscheinen. Ja. Wir machen das an vielen Stellen gemessen an dem, was andere heute machen, erstaunlich
defensiv.
Man könnte auch sagen unprofessionell. Also häufig mit einer erfrischenden Naivität, die dann sozusagen die Folge hat, dass wir uns eigentlich meist selber nur über das freuen, was wir gerade geschaffen haben und viel weniger Leute damit erreichen, als wir erreichen wollten.
Könnten.
Das ist unser Spezifikum, was sozusagen ja auch heißt, wir sind schon auch die Leute, die in diesem, irgendwo in diesem Maschinenraum sind, in dem mit der Realität gearbeitet wird. Ja. Und denken jetzt nicht alle 10 Minuten darüber nach, wie das in irgendeiner Weise nach außen transportiert werden kann. Diese Dimension war immer da bei uns.
Ja.
Aber
sonst würde es uns ja nicht geben.
Sonst würde es uns nicht geben, aber wir verschwinden dann häufig auch schon sehr stark in den Themen. Also eben in dieser Frage, wie muss ich denn ein didaktisch gut funktionierendes Konzept bauen, um die Inszenierung zu brechen.
Also wir müssen uns regelmäßig dazu zwingen, nach außen zu kommentieren und Inszenierung nach außen zu betreiben, weil wir kaum intrinsisches Interesse dran haben.
Ja.
Also wir müssen Formate finden, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast,
in
dem wir beide uns über ein Thema unterhalten dürfen, wie Inszenierung und in dem Podcast Inszenierung darüber nachdenken zu dürfen, wie wir uns inszenieren und diese Überlegung der Inszenierung dann als unsere Inszenierung spielen, weil sich das dann okay anfühlt.
Ja, so ungefähr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir über die geschaffenen Inszenierungen nicht direkt verkaufen. Also der
wir sind also nicht so abhängig davon.
Der Influencer, der jetzt irgendein Produkt an den Markt bringt, egal was es für ein Produkt ist. Wir hatten gestern auch die Religionsinfluencer, die dann direkt Bibeln verkaufen oder was immer. Also, und das funktioniert ja nur über diese Inszenierung, die gerade jetzt läuft. Dann wird unten irgendwas eingeblendet und dann kann ich da kaufen und dann so. So vermarkten wir unsere Produkte nicht. Das heißt, wir sind immer noch relativ entkoppelt von, also das Produkt ist immer indirekter. Noch entkoppelt von der Inszenierung darüber.
Manchmal fragen wir uns, welchen Einfluss hat jetzt zum Beispiel diese Edo-Couch, das ist jetzt glaube ich die 177. Folge, auf unser Geschäft. Und dann sagen wir immer so, wir gehen schon davon aus, dass das wichtig ist, was wir hier tun, weil Leute dann mitbekommen, was wir tun und Leute sehen, mit wem wir uns unterhalten und dann gibt uns das so eine gewisse Kredibilität auf unterschiedlichen Ebenen, kompetenztechnisch und so weiter. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass jemals irgendein konkreter Auftrag zu uns kam, weil irgendjemand eine Folge EdoCouch gehört hätte, oder?
Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber es ist eines dieser Medien, die wir um unseren Laden herum sozusagen bauen. Das ist so der Teppich, auf dem wir so agieren, weil wir schon glauben, dass auch eine bestimmte Gruppe von Interessenten genau das, was wir hier so mitteilen, auch hört und spannend findet.
Ja, also wir wissen, dass Leute das hören.
Und wir wissen das auch, ja. Also das sind
sogar gar nicht so wenige.
Das sind eben häufig auch Menschen aus der Bildungswissenschaftswelt, aus der Verlagswelt, also Leute, die ungefähr auch das machen, was wir auch machen.
Also laufen
oder die unsere Produkte
Richtung,
nutzen.
Richtung 1 Million Streams für die EdoCouch.
Ja.
Das ist jetzt für andere Formate natürlich nicht viel, aber für so ein sehr spitzes Format in dieser ist ziemlich viel.
Das ist ziemlich viel, ja. Genau, und da wollte ich einmal kurz unbescheiden sein und wollte eben sagen, die Fehlgefühle, die Leute haben, wenn sie viele Inszenierungen heute sehen, medial vermittelte Inszenierungen, also ich bleibe bei dem wurstessenden Ministerpräsidenten und wir selber haben ja dieses Fehlgefühl auch.
Ja.
Wir haben eine andere Erwartung an das, was ein Ministerpräsident machen und öffentlich darüber sagen sollte. Auf diesen Punkt gehen wir anders ein, denn zum Beispiel diese Meta-Couch verdient direkt keinen Cent.
Gar nicht.
Und die Themen gibt uns niemand vor und die sind auch nicht direkt gelinkt mit irgendwelchen Produkten, die wir nun gerade an Mann bringen wollen. Das heißt, dahinter steht schon auch unser Bedürfnis, die Öffentlichkeit, wenn man so will, in einem ganz klassischen Sinne zu nehmen und sie als den Marktplatz zu betrachten, auf dem wir auch stehen und in dem wir das sagen, was wir im Kopf haben. Ein Kommunikationsbedürfnis auf der Grundlage unseres Wissens. Im besten Sinne glauben wir sozusagen an diese Agora, auf der sozusagen die Öffentlichkeit, das Gesellschaftliche entsteht. Wir haben ein Redebedürfnis über diese Themen.
Ja,
und zunächst mal unabhängig davon, ob sich damit
Produkte entwickeln. Müssen wir es nicht aufnehmen und veröffentlichen.
Genau, das müsste man nicht aufnehmen.
Häufig unterhalten wir uns auch eine Stunde und sagen, das war ja jetzt eigentlich eine Folge Meta-Couch.
Ja.
Das hat aber keiner aufgenommen.
Das heißt, es geht manchmal so eigentlich so ineinander über. Ja, es ist gar nicht so viel, dass man dann noch sagt, dann steche ich das Mikro an und rede dann jetzt auch für andere darüber. Das heißt, das, was wir nach innen oder was wir innen häufig machen, ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, was wir nach außen machen. Es ist eigentlich dasselbe.
Ja.
Und das zeigt unser eigentliches Interesse. Ich habe ein Interesse daran, mit dir darüber nachzudenken, was eine Krise ist, was heutige Krisen ausmacht, wie wir mit heutigen Krisen umgehen können und was das für Wirkungen, für nachfolgende Wirkungen sozusagen hat auf die Gestaltung unserer Produkte. Und das geht mir bei Fortschritt, bei Strategie, bei Inszenierung eben ganz genauso. Also das heißt, wir inszenieren uns gerade als die ehrlichen, nicht von direkten von Geschäftsinteressen gesteuerte Akteure im öffentlichen Raum. Damit darf jetzt dann auch jeder umgehen, wie er will, mit dieser Information.
Ja. Da hätte ich folgenden Punkt dazu.
Ja.
Ich zitiere wieder Claude und mich gleichzeitig. Wenn alles Inszenierung ist, wird Konsequenz zur einzigen Währung. Glaubwürdigkeit entsteht nicht mehr durch Authentizität, sondern durch Konsistenz. Wer über lange Zeit dieselbe Inszenierung durchhält und dabei nicht in Widersprüche gerät, wirkt echter als jemand, der kurzfristig echt sein will.
Mhm. Genau. Wir bleiben bei unseren Themen und wir betreiben das hier schon eine ganze Weile und wir haben Auf und Abs, wir haben auch ganz unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte, in denen wir agieren. Und wir bleiben bei dem, was wir machen. Bei der Art und Weise, wie wir uns der Welt stellen.
Genau, also wir verändern ständig, wie wir es tun.
Ja.
Technisch, organisatorisch, medial, was auch immer.
Ja.
Aber uns ist immer, wir müssen immer die großen Themen in den Produkten, die Erkenntnis muss eine Rolle spielen. Es muss irgendwas Erkenntnisförderndes integriert sein, sonst interessiert uns irgendwie nicht, oder?
Ich halte das für einen der wichtigsten Sätze, den solltest du noch mal prägnanter sagen. Weil ich glaube, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, wir alle leben auch durch diese vielen Bühnen mit erzeugt, häufig in so klein gestückelten Welten, wo häufig, wie du immer sagst, nichts mehr mit irgendwas anderem zu tun hat. Und ich löse dann kleinteilige Aufgaben, die ich gerade heute habe.
Irgendwas mit irgendwas.
Irgendwas mit irgendwas. Und dieser Punkt, der ist für uns so ganz wichtig. Ich mache also kein Produkt, weil ich mir gerade so 10 Punkte zusammengesucht habe oder weil ich nur daran denke, was der Kunde gerade schön finden könnte. Sondern ich mache ein Produkt,
das einen Erkenntniskern hat.
Das einen Erkenntniskern hat, der über dieses Produkt auch hinausgeht, zeitlich hinausgeht und eine bestimmte Haltung erzeugen soll oder auch transportiert. Mhm. Und deswegen glaube ich auch unser Erfolg im geschäftlichen Bereich, so wie er ist, so gut wie er ist, aber auch so eingeschränkt, wie er an vielen Stellen ist, weil es eben nicht das schnell geschaffene, nur äußerlich gut aussehende, aber unheimlich gut skalierbare Massenprodukt ist, dass ich unter die Leute werfe.
Es wäre geschäftlich viel schöner, wenn wir viel oberflächlicher produzieren würden.
Ja, ja.
Das würde also voll Sinn machen.
Wir wären reich geworden, wir hätten sozusagen irgendwie die pekuniären Interessen irgendwie auch befriedigen können. Aber wichtig ist uns dieser Kern oder dieser Rahmen insgesamt, der Bildung eigentlich bestimmen sollte. Wir reden nicht über Strategie, über Staat, über Nation, über Krise, über Fortschritt, weil das eventuell in irgendeinem Lehrplan auftaucht und jetzt eine wie auch immer inszenierte
Abarbeitung
erfolgen muss. Eine Definition, die irgendwo steht im Buch oder in einem unserer Produkte, sondern wir reden über Fortschritt, über Krise, über Strategie, weil das die Grundfragen unseres Agierens im Leben berührt.
Ich würde sagen, mit diesem wunderbar uninszenierten Werbeblock.
Der war wirklich völlig ungeplant, wie immer hier auf dieser InnoCount. Deswegen sage ich ja auch, mit diesen Informationen kann jetzt jeder machen, was er will, aber das ist jedenfalls die Grundlage, auf der wir agieren.
Gehen wir über ins Tagesgeschäft, weil jetzt ist eine Stunde später. Es ist immer noch früh, es schneit übrigens immer noch. Mal gucken, was der Tag heute noch so bringt an tiefen Themen.
Das hat mir Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.